Ich möchte uns heute Morgen zu einem Text führen aus dem Alten Testament. In der letzten Zeit haben wir viele Texte aus dem Alten Testament. Aber das Alte Testament ist auch so hilfreich. Es ist so anschaulich. Es bringt uns in die Welt der Christen aus dem Alten Testament, die ein viel schwereres Leben geführt haben als wir. Die Gründe sind unterschiedliche. Zum einen haben sie noch keine Waschmaschine gehabt, lebten in Zelten und haben alles, was sie essen und trinken wollte, sich mühsam herbeischaffen müssen. Nicht so wie wir, dass man einfach mal um die Ecke fährt zum Lidl oder zum Aldi. Also es war ein schwereres Leben. Aber auch im Hinblick auf die Offenbarung, das heißt im Hinblick auf Gottes Licht, was er gegeben hat, hatte sie nicht so viel Licht wie wir. Ist euch das klar? Dass wir viel mehr Licht haben, viel mehr Klarheit, was das Evangelium betrifft, als sie im Alten Testament es hatte. Auch im Alten Testament glaubte man an den Herrn Jesus Christus, an den kommenden Erlöser, an den Messias. Aber was über ihn geoffenbart war, war noch sehr wenig. Und so geht es uns viel besser. Ist das auch eure Überzeugung? Es geht mir viel besser. Ich hoffe, dass es unsere Überzeugung ist. Denn es geht uns viel besser. Und heute schlagen wir miteinander einen Text auf aus dem 1. Mosebuch und lese aus dem 12. Kapitel die Verse 4 bis 8. Und da kommen wir wieder hinein in die Geschichte von dem Abraham. Ich werde immer Abraham sagen, obwohl er da am Anfang noch den Namen Abraham hatte. Aber das ist einfach zu verwirrend. Dann fragt mich nachher jeder, ja, wer ist das jetzt auch? Also der Abraham, von dem ist hier die Rede. Von seinem Leben, von seiner Berufung, von seinen ersten Schritten in das verheißene Land, was Gott ihm auch geben wollte. Wir lesen sogar schon ab Vers 1, es macht Sinn, dass wir da anfangen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, also 1. Mose 12 ab Vers 1. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus Christus. Im Galaterbrief wird das aufgenommen und wird klar gemacht, es ist Christus, in dem alle auf der Erde gesegnet werden. Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan, und Abraham zog durch das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche des Lehrers. Jetzt habe ich es mal übersetzt. Es steht in mancher Übersetzung bis zu Terebinde Mores. Das ist aber nichts anderes wie eben, was ich gerade gesagt habe, bis zur Eiche des Lehrers. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Bis hierhin lesen wir unseren Text. Ich möchte ganz kurz noch mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass wir das ganze Alte Testament haben. Vom 1. Mose 1 bis zum Ende von Malachi. Und Herr, wir loben dich, dass du da so viel Praktisches, Ermutigendes, Ermahnendes, Hilfreiches hineingelegt hast. Kein einziges Wort ist zu viel. Heute dürfen wir den Abraham begleiten. Hilf uns, Herr, dass wir ihn wirklich begleiten in unserem eigenen Herzen. Und rede du zu uns, Herr Jesus. Ohne dein Reden und dein Handeln bleibt diese Versammlung leer. Ohne dein Wirken sind wir auf uns allein angewiesen und dabei kann gar nichts rauskommen. Ohne deine Gnade können wir nicht hören und ohne deine Gnade kann ich nicht reden. Gib du Gnade für beides, Herr Jesus Christus, und leite du an und führe uns durch deinen Geist in dein Wort. Offenbare du dich uns, ja, Herr, erscheine du uns heute Morgen in deiner Größe und Kraft und Herrlichkeit. Amen. Machet ruhig da ein bisschen, also nicht ganz auf, sondern kippt's einfach, weil es ist doch ein bisschen schwül noch von dem Regen und jetzt kommt wieder die Sonne raus. Gut, Dankeschön. Also wir begleiten den Abraham. Wisst ihr, wann er gelebt hat? Ungefähr so vor 4000 Jahren. 4000 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? 4000 Jahre, die Uhr zurückgedreht. Ist ganz schwer nur vorstellbar, wie war es damals, die Zeit, die Menschen, wie lebte sie, unter welchen Umständen lebte sie. Der Abraham lebte in Ur, in Chaldea. Und dort in Ur, in Chaldea, erging der Ruf Gottes an ihn. So wird es dann im Neuen Testament auch einmal erklärt. Und das führt uns jetzt zu unserem ersten Punkt in dieser Geschichte des Abrahams, die wir heute Morgen ein kleines bisschen mitgehen. Gott beruft ihn in Ur in Chaldea. Im Neuen Testament wird es genau so erklärt in Apostelgeschichte 7, Vers 2 bis 4. Wundert euch nicht, dass ich das noch einmal mit euch vorlese. Das führt uns dahin, wo ich auch zuallererst mit uns hingehen möchte. Da heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 2. Stephanus sagt es, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Und dann steht, für viele jetzt fast überflüssig, bevor er in Haran wohnte. Bevor er in Haran wohnte. Warum steht es da? Und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was macht der Abraham? Ja, das lesen wir im 1. Mose 12 oder 11, Vers 21, so muss ich es sagen. Vers 31, Entschuldigung. Da heißt es, und Terach, das ist der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, sein Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Haben sie schon ihr Ziel erreicht gehabt? Nein. Aber warum bliebe sie dann in Haran? Abraham zieht aus, aber eigentlich zieht ja gar nicht der Abraham hier aus, sondern es steht, und Terach nahm seinen Sohn Abraham. Hatte Abraham seinem Vater davon erzählt? Ich habe Berufung bekommen. Und dann haben sie sich alle miteinander auf den Weg gemacht. Aber in dieser Berufung heißt es, geh aus deiner Verwandtschaft heraus und geh in das Land Kana oder in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Haran war nicht das Land. Es war nicht der Ort. Wenn ihr eine Landkarte nehmt, heute Mittag habt ihr Zeit, könnt ihr das machen und es aufschlagt, dann werdet ihr feststellen, dass das nicht einmal auf der Mitte der Strecke liegt. Von Ur in Chaldea bis hin zum Land Kanaan. Was passiert hier also? Der Abraham zieht los oder sein Vater zieht mit ihm los und sie ziehen einige Kilometer, aber sie bleiben stecken in Haran. Und erst als der Terach, sein Vater, gestorben war, zieht der Abraham dann weiter und macht sich auf den Weg. Er ist stecken geblieben, ganz einfach ausgedrückt, er ist stecken geblieben. Die Geschichte Abrahams ist keine Geschichte eines Wundervollbringers, der alles immer richtig gemacht hat und in allem immer vorbildlich war, sondern es ist die Geschichte eines Menschen, der seine Fehler hatte. Das lesen wir dann auch in der folgenden Seite, wenn von ihm berichtet wird. Und hier schon am Anfang bleibt er stecken. Jetzt würde ich gern mich mit euch persönlich hinsetzen und würde euch fragen, seid ihr auf dem Weg oder seid ihr gerade stecken geblieben? Oder habt ihr euch noch gar nicht auf den Weg gemacht? Habt ihr noch gar nicht den Ruf Gottes gehört? Geh aus deinem Land hinaus, in das Land, das ich dir zeige werde. So hieß der Ruf Abraham. Stecke geblieben. Was heißt es? Nun, wenn ich diese Frage in die Christenheit hineinstellen würde, würde viele sagen, jetzt, wenn du stecke geblieben bist, ja, dann kann Gott gar nichts tun. Und er muss warten, bis du wieder weitergehst. Und erst dann kann er dich auch wieder segnen. Gott muss warten. Ist das wirklich so? Lesen wir in unserem Text es in dieser Weise? Oder heißt es nicht viel mehr als der Auszug von Haran uns geschildert wird vom Abraham in Vers 5? Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, vorher schon, aber auch in Haran. Und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, die Ausleger sind sich nicht einig darüber, heißt es, dass sie sogar evangelisiert haben dort in Haran, dass sie durch ihr Zeugnis Menschen hinzugewonnen habe. Manche lege es genauso aus. Andere wiederum sagen, sie habe den Haushalt vergrößert. Damals hat man die Möglichkeit gehabt, sich dann Arbeitskräfte anzuschaffen. So wird man es heute sagen. Und das habe sie gemacht, Abraham und die Sarah. Und habe so ihren Haushalt vergrößert. Wie auch immer ihr es nennt, eines ist ganz klar, dass der Abraham in Haran, trotzdem, dass er stecken geblieben ist, vom Herrn nicht aufgegeben wird, sondern im Gegenteil gesegnet wird, ermutigt wird. Diese Botschaft, diese kleine Botschaft, die in diesem Vers steckt, die ist mir sehr wichtig. Manch einer, der hier sitzt, fühlt sich jetzt gerade so, ich bin stecken geblieben. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Und wie ich es auch drehe und wie ich es auch wende, ich bleibe einfach so und komme gar nicht raus aus dieser Not, aus diesem Umfeld, aus dieser Situation. Ich würde gern, ich könnte es mir vorstellen, ich wünschte es mir. Ich habe in meiner Fantasie wunderbare Vorstellungen von meinem Weg, von meinem Leben, von meiner Nachfolge. Aber all das, immer wieder, wenn ich auf mich schaue und die Realität angucke, merke ich, ich bin wie festgezurrt. Als würde immer noch Kette um mich herum sein und würde die so stark auch zugezogen werden, dass ich gar nicht frei bin. Ich kann mich nicht bewegen, wie ich will. Auch ein Kind Gottes kann manchmal genau so sich fühlen, festgezurrt, stecken geblieben. Und nichts ist schlimmer, wenn dann das Kind Gottes eben auch noch denkt, nun hat sich der Herr von mir abgewandt. Denn ich bin ja gar nicht mehr so eifrig und ich bin ja gar nicht mehr so, ja, erfüllt von ihm, verlangend nach ihm, suchend, fragend nach ihm. Sein Werk, sein Weinberg, das alles beschäftigt mich vielleicht im Augenblick gar nicht so sehr, sondern irgendwo drehe ich mich um mich selbst. Und jetzt kann der Herr natürlich auch mich in so einer Situation gar nicht segnen. Jetzt habe ich nur eines zu erwarten, seine Züchtigung, seine Erziehung. Er schlägt mich, damit ich wieder auf den rechten Weg komme. Manchmal macht der Herr das wirklich, dass er auch uns so züchtigt, aber ganz oft ist es seine Liebe, die unser Herz zerbricht. Ganz oft ist es sein Segen, der trotzdem weiter fließt und wir merken dann, womit habe ich das verdient, dass der Herr Jesus jetzt mir so nahe kommt, dass er in diesem Augenblick mir so groß wird. Ich habe ihn doch gar nicht gesucht. Ich habe doch gar nicht nach ihm gefragt. Ich bin doch einfach nur stecken geblieben und ich komme nicht weiter. Und trotzdem, der Herr lässt mich nicht los. Der Herr geht mit mir weiter voran. Der Herr zieht mich mit seinem Gnadeseil, mit seinem Liebeseil immer wieder neu zu sich hin. Das muss man erleben und erfahren, weil es dann eben auch nicht nur für einen selbst ein Trost ist, das kann man dann auch anderen weitersagen. Du fühlst dich miserabel, du fühlst dich gefangen, sei getrost, der Herr gibt dich nicht auf. Sei getrost, der Herr weiß einen Weg, wie du aus all dem wieder herauskommst und weiterziehen kannst. Das möchte ich euch sagen, dass ihr es für euch selbst wisst und dass ihr es anderen weitersagen könnt. Dass ihr nicht glaubt, ich muss immer da, wo ich jetzt bin, auch bleiben in Haran und somit auf dem Weg, noch nicht am Ziel angelangt. Ich habe mich zwar auf den Weg gemacht, aber ich bin noch nicht ans Ziel gekommen. Denkt ja nicht, dass der Herr euch vergisst und dass er loslässt und dass er nicht mehr mit euch handelt und wirkt. Er hat ein Interesse an euch. Er hat ein Verlangen zu euch hin und er wird nicht aufhören, bis dass ihr wirklich am Ziel seid. Also es geht weiter. Es geht weiter für den Abraham und er macht sich auf den Weg und sieht von Haran aus. Und dann kommt er, so steht es in Vers 5 ganz am Ende, und sie kamen in das Land Kanaan. Wisst ihr etwas von diesem Land Kanaan? Wisst ihr von dem, nachdem dieses Land auch benannt ist, ein Sohn von Ham? Sein Opa war der Noah. Und er hat das Land geschenkt bekommen. Er hat das Land als Erbe zugeteilt bekommen. Kanaan. Er hat also von Gott was erhalten. Aber wenn ihr jetzt die Geschichte Abrahams euch anschaut, dann stellt ihr fest, ja Moment mal, jetzt kriegt das ja wieder weggenommen. Denn Gott sagt ja zu dem Abraham, ich will dir dieses Land oder dein Nachkommen geben. Deinem Samen, in unserem Text Vers 7, will ich dieses Land geben. Warum? Warum kann Kanaan sein eigenes Land, sein eigenes Erbe, was er von Gott geschenkt bekommen hat, nicht bewahren? Warum ist es ihm nicht möglich, das zu bewahren, was Gott ihm gegeben hat? In 1. Mose 15 wird in der Geschichte, die kriegt Gott, die kriegt der Abraham erzählt von Gott, ihm erklärt, dass das Volk, was aus dem Abraham entstehen wird, dieses Land bekommen wird. Und da heißt es, Vers 16, sie aber sollen in der vierten Generation von Ägypten dann herkommend wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das sind nicht nur die Amoriter, sondern Vers 19, 20, 21 wird dann die ganze andere Kanaan aufgezählt. Also, es wird erklärt, sie habe etwas geschenkt bekommen, die Kanaaniter. Ein Land, ein Erbe. Aber sie haben sich für den, der es ihnen gegeben hat, gar nicht interessiert. Sie sind einfach ihrem eigenen Herzen hinterhergegangen. Den Neigungen ihres Herzens. Und sie sind weiter auf dem Weg gegangen. Und hätte man sie in dieser Zeit nun aufgesucht, bis das Gericht dann auch eingesetzt ist, hätte sie gesagt, was willst du denn? Es geht uns doch gut, wir kommen doch zurecht. Wir haben unser Land und wir haben unser Auskommen. Aber der Zeitpunkt kam und das Maß ihrer Sünde erfüllte sich. Und auf einmal kommen sie ins Gericht. Kanaan, Knecht der Knechte, so wird der Sohn von dem Ham genannt. Als ein Gerichtswort eben von dem Noah sagt er es ihm. Du wirst einmal Knecht der Knechte sein. Was seid ihr? Seid ihr frei? Ich stelle euch einmal die Frage. So, ihr habt ja auch was bekommen. Ein Leben habt ihr bekommen. Ein Erbe von Gott. Gabe, Fähigkeiten, Zeit. Ein Herz, welches schlägt. Lunge, welche noch in der Lage sind, Luft einzuatmen und wieder auszuatmen. Und? Was macht ihr damit? Seht ihr Gott dahinter? Seht ihr den, der euch das gab? Seht ihr das Geschenk, was ihr von Gott erhalten habt? Oder geht es euch wie Kanaan, dass ihr lebt? Ihr lebt einfach so und ihr lebt fort und ihr sagt, was hat Gott denn mit meinem Leben zu tun? Von dem will ich doch gar nichts wissen. Und den kann ich sowieso nicht leiden. So hat es Kanaan getan. Kanaan hat sich nicht um Gott gekümmert. Kanaan ist einfach auf seinem Weg weiter vorangegangen. Und das Maß der Sünde erfüllte sich. Und dann kam der Tag des Gerichts. Und auf einmal waren sie abgeschnitten. Seid ihr frei? Habt ihr Vergebung für eure Sünde? Habt ihr ein neues Herz? Seid ihr wiedergeboren? Oder erfüllt sich in eurem Leben das Maß der Sünde? Und noch kommt ein Gramm oder ein Kilogramm dazu, wenn ich das jetzt mal als Maßeinheit so nehmen darf. Und bald ist mein Maß voll, bald werde ich abgeschnitten, bald ist das Leben zu Ende hier auf dieser Erde. Und dann wird abgerechnet. Und dann stehe ich einem Gott gegenüber, der nach seiner Rechnung, nach seiner Buchhaltung mich anschaut. Und wenn ich ihm mein Buch entgegenstrecke, schau meine Buchhaltung. So habe ich mein Leben verstanden. So habe ich gedacht. Dann sagt er mir, das ist mir egal, wie du gedacht hast. Ich habe es dir das ganze Leben über gesagt. Schau auf mich. Schau auf mein Buch. Schau auf mich. Und du hast gesagt, ich schaue nicht auf dich. Und ich höre nicht auf dich. Ich gehe meinen Weg und ich mache, was mir gefällt und du bist mir egal, du bist mir egal. Und Gott sagt, schau, das ist das Ende. Das ist das Ende von deinem Leben. Das ist das Ende, es wird hinweggenommen und du kannst in dem Gericht nicht bestehen. Du bist schuldig, du bist verloren. Du hast die Hand meines Sohnes, welche ich dir ausgestreckt habe in Liebe, abgeschlagen, du bist einfach weggerannt. Nun, wie viele würde einmal von euch, die ihr hier heute Morgen sitzt, so im Gericht von Gott angesprochen werden? Ich hoffe, dass niemand von euch so angesprochen wird. Aber ich möchte dich noch einmal fragen, bist du frei oder ein Knecht der Knechte wie Kanaan? Das war das Wort von dem Noah an ihn, das Gerichtswort. Knecht der Knechte. Ist merkwürdig, so fühlen sich gerade auch viele Sünder, die noch keine Vergebung haben. Knecht der Knechte. Auf mir trampelt man herum. Und sie beklagen sich und sie können das dann auch kundtun. Auf mir trampelt man rum. Aber wenn der Herr Jesus kommt und ihnen sagt, schau, ich nehme dir deine Last ab, schau, ich vergebe dir, schau, ich gebe dir ein neues Herz, dann sagt ihr, nein, will ich nicht. Kanaan. Ob sie bemerkt haben, dass Abraham eingewandert ist in ihr Land, der erste, der Vorbote für das kommende Gericht? Nun, er würde noch nicht sehr viel Land haben. Für ihn war es nur ein Grab, ein Stück Feld, Machpella, was er also dann auch bekam und sich kaufte. Aber dann kamen später andere und sie nahmen das Land ein und das Gericht wurde vollzogen. Aber schon der erste Gerichtsbote ist im Land, Abraham. Und er kündigt dieses Gericht an. Ein kommendes Gericht, ein sicheres Gericht. Haben Sie es bemerkt? Habt ihr es bemerkt? Bemerkt ihr es, das kommende Gericht, dem kein einziger Mensch gehen kann? Und wenn er noch so weit wegrennt bis ins Ende der Erde, er wird dem Gericht nicht entgehen und er wird nicht Gott davonlaufen können. Ihr könnt ihn zwar versuchen zu vergessen, ihr könnt versuchen, ihn ganz und gar abzulehnen, aber ihr werdet ihn nie los. Kanaan hat für sich gelebt. Und doch, der Zeitpunkt ist da und der erste Gerichtsbote mit Abraham zog ins Land. Und sie merke es nicht, dass sie schon im Gericht sind. Wie viele merke es auf dieser Erde nicht? Das Gericht kommt näher, die Wolke. Sie werden schon dunkel und finster und immer noch schlage sie die gnädige Hand Jesu aus. Die einzige Hand, die sie erretten vermag. Die einzige Hand, die sie herausreißen kann. Nun, ich möchte hier bei dem Kanaan einfach stehen bleiben oder weitergehen. So möchte ich sagen, dass ich zu dem anderen komme, was ich hier aus unserem Text auch noch uns zu sagen habe. Also der Abraham kommt in das Land Kanaan. Und nun kommt er an einen Ort, der für sein ganzes Leben ihn begleitet, ihm in Erinnerung ist. Er zieht durch das Land, heißt es, Vers 6, bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche des Lehrers. Dort hat er später eben diese Höhle, Machpella, dieses Feld gekauft. Das war eine Landmarke in seinem Leben. Kann man sich gut vorstellen. Wirklich, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass also er auf diesem Zug mit nun 75 Jahren, Sarai, seine Frau, Lot, der Neffe und ein großer Haushalt, nach einer langen Reise nun eintreffe in dem verheißenen Land, was seine Nachkommen erben sollte. Und nun ist alles fremd. Und sie selber wissen gar nicht, wie es alles weitergehen wird. Es ist eine abenteuerliche Reise, wirklich eine abenteuerliche Reise. Und da ist dieser große Baum. Viele Ausleger vermuten, dass diese Terebinde, das hebräische Wort, einfach auch spricht von der Größe, von diesem gewaltigen Baum, Eiche oder wie auch immer, aber ein großer Baum. Und es war wohl auch ein Baum, wo eben Gott sich hier auch zeigte. Er erschien dem Abraham. Und für den Abraham war es eine Landmarke in seinem Leben, die sich einprägte in seinem eigenen Herzen. Hier erschien mir der Herr. Es ist nicht das erste Mal, dass der Herr mit ihm geredet hat, aber dass er ihm erschien in dieser Art und Weise, das war etwas ganz Besonderes. Eine Landmarke. Und das hat er sich gemerkt. Hier wollte er begraben werden, hier wollte er auferstehen. Glaubt ja nicht, dass der Abraham noch nichts von Auferstehung wusste. Er wusste sehr wohl von der Auferstehung. Er suchte nach dem himmlischen Jerusalem. Es war ein Ort, wo ihm Gott nahe gekommen ist und der Herr erschien ihm. Wisst ihr, ich möchte euch heute Morgen an solch einen Ort zurückführen in eurem eigenen Herzen. Wo ist euch der Herr Jesus Christus zum ersten Mal richtig groß geworden? Wo habt ihr, und da spreche ich jetzt einfach mal zu den Kindern Gottes, so richtig auch persönlich ihn erfahren, erkannt, nicht nur gefühlsmäßig, sondern von seinem Wirken an euch in eurem Herzen, in eure Sinne, in eurem Nachdenken, dass er euch angestoßen hat? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Könnt ihr euch an dieses Sichem, an euer Sichem noch erinnern? Könnt ihr euch an das Wirken und Handeln Gottes in eurem Leben, an diesem Ort noch erinnern? Und nun möchte ich euch diese Frage stellen, ganz persönlich euch diese Frage stellen. Ist es immer noch ein besonderer Ort für euch? Ist es immer noch eine besondere Zeit für euch? Ist es immer noch etwas, was ihr nie vergessen werdet, wo ihr immer noch bis jetzt, bis zu diesem Augenblick davon zehrt letztendlich? Der Herr hat sich mir geoffenbart. Der Herr ist mir erschienen. Der Herr hat mir gezeigt, dass ich ihn brauche. Ich könnte es mit vielen anderen Worten jetzt ja auch noch sagen. Oder ist es vielleicht so, dass diese Landmarke schon längst ihre Bedeutung in eurem Leben verloren hat? Daran denke ich nicht zurück. Hat für mich im Augenblick gar keine Bedeutung mehr. Freut mich auch gar nicht mehr. Ist es vielleicht so? Nun, wie gehen wir mit der Gnade Gottes, die er uns schenkt, um? Wie gehen wir damit um, dass er zuweilen in unserem Leben in ganz besonderer, außergewöhnlicher Weise uns sich offenbart? Das sind Momente, und ihr wisst jetzt alle, von welchen Momente ich rede in eurem eigenen Leben, wenn ihr wiedergeboren seid. Wie geht ihr damit um? Sind es für euch solche Landmarke, wo ihr sagt, das werde ich nie vergessen? Und heute noch danke ich dem Herrn Jesus Christus dafür, dass er in mein Leben so hineingeleuchtet hat. Ich bin heute als noch auf den Knie oder im Herzen einfach so froh darüber, dass dieser eine Tag in meinem Leben geschehen durfte. Und dass er mein ganzes Leben verändert hat. Oder auch im Laufe der Nachfolge, dass ich an diesen einen Punkt kommen konnte, wo der Herr mir wieder ganz neu sein Licht aufgesteckt hat, wo er mir wieder ganz neu gezeigt hat. Schau, ich bin da. Du bist in der Fremde, ja. Du bist an einem Ort, den du nicht kennst. Du bist umgeben von Menschen, die gottlos sind. Kanaaniter. Und du fürchtest dich. Und du bist einsam und du bist allein. Aber schau, ich bin da. Habt ihr solche Augenblicke auch gehabt in eurem eigenen Leben? Solche Begegnungen, die der Herr euch gegeben und geschenkt hat? Denkt ihr noch daran? Da erschien der Herr dem Abraham. Wenn wir diese Landmarke wirklich in unserem Herzen mit uns führen, dann passiert eines. Wir werden immer von daher einen Maßstab haben. Und wisse, so sieht echtes geistliches Leben aus. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ich will nicht sagen, dass es immer nur von der Höhe her bestimmt werden kann. Aber es ist für uns so ein wichtiger Maßstab, dass wir uns nicht daran gewöhnen. Ich lese in der Bibel und da ist gar nichts, was mich bewegt. Und dann irgendwann sagen wir, das ist normal. Ich gehe durch den Tag und Jesus ist nicht vor meinen Augen. Und irgendwann sagen wir, das ist normal. Versteht ihr? Sondern dass ihr sagt, das ist wie ein Vorgeschmack auf den Himmel gewesen und davon möchte ich mehr. Herr, erscheine mir. Herr, offenbare dich mir. Herr, zeige du dich mir. Im Hebräischen steht hier das Wort verschaue. Mit dem Herzen kann man schauen, mit dem Auge kann man schauen. Besonders hier mit dem Herzen auch vom Abraham. Jetzt schaut er Gott und er hat ihn vor sich und Gott redet mit ihm. Habt ihr diesen Hunger, dieses Verlangen danach, dass ihr darum bittet, Herr, erscheine du mir heute, morgen, du musst mir erscheinen. Ich kann dein Wort lesen, ohne dass du mir erscheinst. Ich kann beten, ohne dass du mir begegnest und mich anleitest durch den Heiligen Geist. Ich kann von dir reden und kann dich gar nicht meinen. Ich kann deinen Mund, dein Name in den Mund nehmen und es ist für mich, als würde ich genauso irgendeinen Namen in den Mund nehmen von irgendwas Bedeutungslosem. Milch, Zucker, Brot, Wurst, das, was man im täglichen Leben halt so hat. Lass es mir nie so ergehen. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Und was er ihm zu sagen hat, das ist etwas, wo nicht jeder jubeln würde. Würde der Herr ihm gesagt haben, ich gebe dir das Land. Ja, dann würde vielleicht Abraham oder würde wir anstelle vom Abraham sagen, ja, schön, ich krieg Land. Aber der Herr sagt, ich gebe deinem Samen dieses Land, deinen Nachkommen. Und dann kann der Abraham sich doch fragen, ja, Moment mal. Aber ich? Wo bleib eigentlich ich dabei? Ja, soll ich jetzt das ganze Leben über in den Zelten da wohnen? Und hin und her marschieren und Mir gehört gar nichts hier. Ja, ich war doch vorher in Ur, in Chaldea, war ich doch reich gewesen. Da habe ich Besitz gehabt. Da habe ich einen Namen gehabt. Und in Haran, wo ich gewohnt habe. Und jetzt soll ich auf einmal in diesem Land, wo Gott mich hinführt, gar nichts haben. Und die, wo davon profitieren, das sind meine Nachkommen. Habt ihr ein Anliegen für eure Nachkommen? Ja, normalerweise hat man es für die eigenen Kinder, die Nachkommen. Und es ist so wichtig, dass wir im Glaube durch dieses Leben gehen, damit auch unsere Kinder ein Zeugnis haben. Damit unsere Kinder den lebendigen Gott, den Herrn Jesus Christus, in unserem Leben entdecken und sehen können. Und vielleicht fällt uns der Weg schwer, den wir gehen müssen. Und vielleicht sagen wir, Moment, ich renne hier nur hin und her, aber ich habe gar nichts, was du mir gibst. Abraham hat wirklich nichts gehabt als seine Höhle, Machpella, das Grab, was er nachher sich erworben hat. Gut, er war reich, sagt ihr mir jetzt. Aber reich in einem fremden Land. Lohnt sich das? Fragt ihr euch das manchmal? Lohnt sich das überhaupt, mein Leben? Für was lebe ich es eigentlich? Und wenn ich meine Kinder anschaue, folge sie dem Herrn Jesus, glaube sie an ihn, vertraue sie ihm. Wenn es nicht so ist, dann ist es noch viel schwieriger. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist es noch viel schwerer. Ja, meine Nachkommen. Nun, im Neuen Testament steht einmal, und das ist etwas, was wir uns auch gut merken sollten, im Hinblick auf Nachkommenschaft, etwas, was der Paulus sagt im geistigen Sinn. Er ist nicht persönlich unter Umständen Vater gewesen, aber im geistigen Sinn ist er sehr wohl, oder im geistlichen Sinn sehr wohl Vater gewesen. Und er erklärt es einmal in folgender Weise, den Korinther. Da hat er durch Gottes Gnade ganz viele auch zum Herrn Jesus führen dürfen. Denn wenn ihr auch, 1. Korinther 4, Vers 15, 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Das waren seine Nachkommen in gewisser Weise. Er ist im geistlichen Sinne ein Vater gewesen für seine Kinder, die er zum Herrn Jesus hat führen dürfen. Immer wieder ist mir das ein Anliegen für uns und für unser eigenes Leben, obwohl es heute so schwer erscheint, Menschen zum Herrn Jesus zu führen. Und vielleicht ist das mit dem Grund, dass wir sagen, dabei bleibe ich ja auf der Strecke. Wenn ich nur um meiner Nachkommen wille all dies auf mich nehme. Nur um andere für den Herrn Jesus Christus zu interessieren. Ja, wo bleibe ich denn dann? Wo ist der Paulus geblieben? Im Gefängnis? Geschlagen? Gefoltert? Gepeinigt? Verlassen? Verdächtigt von den Gemeinden? In dem Korintherbrief lesen wir ja genau das. Ja, was hat er eigentlich davon gehabt? Nur Last, nur Mühe, oder? Hat er überhaupt was davon gehabt, dass er, so wie der Abraham, einfach sein Leben für die Nachkommenschaft gelebt hat? Ich glaube, dass er reicher, glücklicher, gesegneter war als wir alle miteinander. Ja, er hat gelitten. Ja, er hat wirklich auch sehr viel dafür bezahlen müssen. Er hat sein Leben verlieren müssen. Ganz und gar. Manchmal schreibt er von seinen Schmerzen, aber das ist für ihn nebensächlich. Geschlagen bin ich worden. Viermal bin ich ausgepeitscht worden. Gefängnis. Aber das ist für ihn nebensächlich. Er lebt für den Herrn Jesus Christus und für seine Berufung. Das war für ihn hauptsächlich. Und für den Abraham auch. Er lebt für die Berufung, die er von Gott bekommen hat. Ich gehe in dieses Land und ich wohne in diesem Land und ich sterbe in diesem Land und ich lege mein Leben wie ein Opfer in dieses Land. Aber von meiner Nachkommenschaft werde welche dieses Land besitzen. Das war sein Glaube. Das war sein Vertrauen. Und so hat er leben können. Unter schwierigsten Bedingungen, unter größten Gefahren, unter unwahrscheinlichen Anfechtungen. Ich glaube, dass der Abraham, wie wahrscheinlich nur ganz wenige, angefochten war in seinem Leben. Gerade weil er so wenig wirklich Sichtbares hat sehen dürfen an Frucht. Nicht, dass er in seinem Leben keine Frucht gesehen hätte. Aber ansonsten, dieses Land, was vor ihm lag, was hat er erhalten? Seine Nachkommen würde es haben. Aber es hat ihn nicht gekümmert. Er hatte auch den Herrn vor Augen. Er hatte das Kreuz vor Augen. Im Neuen Testament wird uns das berichtet, dass der Abraham den Tag des Herrn gesehen hat. Könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen. 8. Kapitel steht es dort beschrieben. Was habt ihr vor Auge in eure Schmerzen, in eurem Leid, in eurer Fremdlingschaft, auf eurem Pilgerweg, den ihr geht? Habt ihr eure Schmerzen nur vor Auge? Habt ihr eure Krankheit nur vor Auge? Habt ihr eure Probleme nur vor Auge? Habt ihr alle noch nicht gelöste Fragen vor Auge? Ja, dann seid ihr natürlich und könnt nichts anderes sein als traurig, niedergeschlagen. Und dann fragt ihr euch selbst, warum lebe ich überhaupt und was habe ich hier zu suchen? Warum gehe ich auf diesem Weg? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Und was ist mein Ziel? Vielleicht müssen wir ganz neu uns fragen, was ist denn meine Berufung? Warum lebe ich? Wo hat Gott mich eigentlich hingestellt und was soll ich dort tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Auftrag? Der Abraham kriegt es gesagt, ich will deinen Nachkommen dieses Land geben. Und er reagiert, das Letzte, das ist ein bisschen gleich fertig. Er reagiert darauf. Er baut dort einen Altar, aber er baut ihm den Herrn. So steht es hier in Vers 7. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Wir bauen, oder? Manche von uns bauen. Wir alle bauen, in irgendeiner Weise. Und wenn ich nur meine Wohnung renoviere, und wenn ich nur im Garten das Gras mähe, und wenn ich nur irgendwie was verändere in meine vier Wände, wir sind auch am Bauen. Und wir alle haben in der vergangenen Woche in irgendeiner Weise gearbeitet, gewirkt, geschafft. Egal, ob ich jetzt gerade Urlaub habe oder ob ich im Geschäft bin. Aber irgendwas macht man ja, ne? Bauen, arbeiten, Werke. Was sind eure Bauwerke? Was ist mein Bauwerk? Wenn der Herr Jesus auf mich schaut, jetzt möchte ich mal ganz persönlich mit mir reden. Wenn der Herr Jesus auf mich schaut, auf meine vergangene Woche, und er guckt jetzt an und sagt, Andreas, was hast du gebaut? Stellt mir die Frage. Kann ich ihm dann alles zeigen und sagen, Herr, für dich habe ich das gebaut. Oder muss ich sagen und bekennen, unter Umständen, für mich habe ich das gebaut. Hier heißt es, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Wenn ihr mal alles wegnimmt, was ihr für euch baut, alles, was ihr für euch tut, wegnimmt, nur für euch, wenn ihr all das wegnimmt, wo ihr nur für euch eben irgendwie was macht, bleibt irgendwas übrig? Bleibt etwas übrig, wo ihr sagt, das habe ich für den Herrn getan, das habe ich für den Herrn gebaut, diesen Altar. Ist das nicht unsere Aufgabe, ganz persönlich, für jeden Einzelnen, für uns als Gemeinde? Warum sind wir da? Unsere Häuser werden irgendwann einfallen. Unsere Autos werden verrosten. Egal, was ihr macht, egal, was ihr tut, es wird einfach auch das Geld irgendwann einmal gar keinen Wert mehr haben. Also sollten wir uns nicht darauf verlegen, himmlische Schätze danach verlangen zu haben, zu bauen, wie der Paulus es einmal sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Im 1. Korintherbrief sagt er genau dies und erklärt dies. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. Und da spricht er von der Gemeindearbeit, die er in Korinth getan hat. Nun sagt er, ich baue. Ich baue im Haus Gottes. Also jetzt bin ich im Haus Gottes, nicht mehr im eigenen Haus. Versteht ihr? Jetzt bin ich im Haus Gottes. Und ich baue dort. Ich baue im Haus Gottes. Was baust du im Haus Gottes? Was ist deine Arbeit, dein Bau im Haus Gottes? Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich weiß, dass einige hier bauen. Und ich möchte jetzt nicht so tun, als würde hier gar niemand bauen. Aber trotzdem, ich möchte es mal allgemein als Frage euch allen mitgeben. Den jungen Leuten. Vielleicht sagt einer von den jungen Leuten, ja, also, wie ist das überhaupt mit mir? Kann ich überhaupt was von dem Herrn Jesus machen? Und wenn ihr zu dem Herrn Jesus gehört, dann kommt und fragt ihn und fragt in der Gemeinde, was kann ich tun? Ihr werdet wahrscheinlich nicht die Antwort bekommen, wir haben zu viele Mitarbeiter in der Gemeinde. Es drängeln sich die Mitarbeiter und wir können gar niemanden beschäftigen. Es ist unmöglich, wir können niemanden mehr anstellen, wir haben zu viele. Sondern ihr werdet immer hören, es fehlt an Mitarbeitern. Kommt, baut mit, baut für den Herrn. Das trägt himmlische Zinsen. Aber macht euch schon auf der Erde glücklich. Viele Kinder Gottes sind aus dem Grund unglücklich, weil sie nur für sich leben. Und sie können nicht glücklich werden, so wie sie leben. Sie werden immer unglücklicher. Sie werden immer mehr und mehr trauriger. Verzagter, ängstlicher, bitterer und noch viel mehr bitterer. Fangt an, für den Herrn zu bauen. Fangt an, ihm zu dienen. Und ihr werdet erleben, die jungen Leute zum Beispiel, die es hier machen, bei uns in der Gemeinde, im Büchertisch oder anderswo, sie werden euch das erzählen können. Das ist ein Segen. Die mitgehen, Krankenhaus singen, die mitarbeiten im Teenagerkreis, ganz egal, was ich jetzt auch nehme. Jeder, der das tut, jeder, der Hand an den Pflug legt, jeder, der im Weinberg Gottes mitarbeitet, wird immer nur das eine sagen können, wie dumm war ich, dass ich es nicht noch viel früher gemacht habe. Baut ihr dem Herrn einen Altar? Wolle wir nicht ihm ein Altar baue als Gemeinde. Der Altar spricht immer von dem Heiland selber. Im Neuen Testament, im Hebräer 13, ich sage das nur als Stellangabe, da heißt es, wir haben einen Altar von dem, die kein Recht haben zu essen, die noch der Hütte dienen. Und dieser Altar ist Christus selber. Hier geht es nicht um unsere Namen, um unsere Familie, nicht einmal um die Gemeinde, Freie Reformierte Gemeinde Neuerstein. Darum geht es gar nicht. Das ist völlig unwichtig. Hier geht es um Jesus Christus. Hier geht es um seinen Namen. Wenn diese Gemeinde etwas sein soll, dann Leib Christi. Hier soll sichtbar werden, dass Jesus Christus lebt. Und all die, die hierher kommen und zu Jesus Christus gehören, sollen das Leben Christi offenbaren. Dann wird der Altar recht gebaut. Dann wird das Opfer auch. Abraham hat hier wahrscheinlich auch geopfert. Von dem Herrn Jesus Christus groß und lebendig. Und es wird klar, durch das Blut Jesu Christi werde Menschenleben erneuert, verändert, Vergebung geschieht und vieles andere mehr. Das ist unsere Aufgabe. Davon sollen wir reden. Davon soll die Gemeinde erfüllt sein. Das soll unser Zeugnis sein, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir beten, dass wir sagen, ich freue mich, dass ich zu Jesus gehöre. Versteht ihr? Wenn wir mal Woche haben und Monate, wo in den Gebetsgemeinschaften diese Danksagungen kommen, dann wissen wir leben. Dann wissen wir sind belebt, wir sind erweckt. Dann ist nicht mehr der Schmerz im Vordergrund, sondern dann ist der Segen im Vordergrund, dann ist Jesus im Vordergrund. Oh, wie glücklich bin ich, dass ich erlöst bin. Ich möchte dem Herrn dafür danken. Gebetsanliegen. Ich möchte dem Herrn dafür danken, dass er mich errettet hat. Versteht ihr? Wenn unsere Gebetsstunde Lobstunde werde, wie sehr würde der Herr sich um alles andere kümmern? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Was ist das andere? Nun, das ist Essen, Trinken, das ist Bekleidung, das ist eben unser Job, das ist unser alles, was wir uns so sehr darum kümmern, unser Leben. Das ist ein Nebenprodukt von dem, was Gott uns gerne geben möchte, wenn wir uns um ihn kümmern. Abraham gibt uns hier ein Beispiel und ein Vorbild. Möge der Herr uns helfen, dass wir auf dem Weg auch ihm hinterhergehen, im Herrn Jesus selbst, aber auch in den Fußstapfen des Glaubens wandeln. Abraham ist der Vater des Glaubens. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, du weißt, wie wir alle, wie ich ganz besonders auch selbst verliebt sein kann. Es geht um mich und meine Interesse und meine Wünsche und meine Begierde, sie zu stillen. Herr, ich habe es satt und ich glaube, wir alle haben es satt, so zu leben. Wir merken dauernd, dass es uns nicht glücklich macht, dass es uns im Grunde immer noch eine Stufe weiter in den Keller runterführt und das Licht wird weniger und wir werden immer trauriger. Oh, wir danken dir, Herr, dass wir von dem Abraham lernen dürfen. Mit diesem Altar hat er gesagt, ich vertraue dir, Herr. Auch wenn ich nichts empfinde oder fühle oder sehe, vor Auge habe, ich vertraue dir und deinem Wort. Herr, hilf uns, dass wir dir neu vertrauen können. Einen Altar bauen können zu deiner Ehre. Denn für dich hat er den Altar gebaut. Herr, wir sind müde davon, von dir zu reden, ohne dass Menschen auch ergriffen werden. Wir bekennen es ganz offen, wir haben ein Verlangen danach, eine Sehnsucht danach, zu sehen, dass Menschen auch errettet werden. Dass es eine Nachkommenschaft gibt, ein Same, so wie der Paulus es selber auch erfahren und erlebt hat. O Herr, wir hören in deinem Wort dauernd, dass du der Retter bist. Aber wenn wir nicht selber in unserem Leben dich als Retter auf ein verlorenes Sünder sehen und erkennen können, Herr, wie sollen wir ein Zeugnis davon geben? Ach, wir wollen es dir hinlegen, unsere Not. Ja, diese Zeit, in der wir leben, die so glaubensschwach ist, wo wir so sehr auch ins Gericht gekommen sind, die ganze Gemeinde. O, hilf uns auf und belebe uns ganz neu. Wir wollen dir danken für die Ermutigung, die du uns gibst durch den Abraham. Wir wollen dir danken für deine Gnade, die bedingungslos ist und wo wir gar nicht in irgendeiner Weise erst was leisten müssen, damit wir etwas erhalten, wo wir so oft beschenkt werden, ohne irgendetwas getan zu haben. Hab herzlichen Dank dafür. Dir befehlen wir uns jetzt auch an. Amen.